Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Lasst uns die Leichen wegräumen und dann ein Urlaubsparadies bauen. Verhaltenes Gelächter im Anschluss dieses Spruchs von Boris Johnson, dem Außenminister des Vereinigten Königreichs. Er hat über Sirte gesprochen und wie gerne sich dort Investoren aus UK niederlassen würden. Das ist in Libyen. Wenn da nicht die Leichen am Strand wären, die immer wieder angespült werden. Ärgerlich, ärgerlich. Viele regen sich auf über seine Rede. Einer tut das nicht, sondern streut noch etwas Salz in unsere westlichen Wunden. Comedy-Autor und TV-Moderator Micky Beisenherz. Der hat heute dazu bei Facebook gepostet, er findet die Aufregung über Boris Johnson scheinheilig, denn wir alle schieben ständig die Leichen beiseite, weltweit, und akzeptieren das Elend auf dieser Welt. Wir sprechen mit Micky gleich hier.
Deutschlandfunk Nova.
Alles, was Sie erstmal machen müssen, ist die Leichen wegräumen. Die UK-Investoren, die aus Sirte in Libyen ein Urlaubsparadies machen wollen. Das hat der Außenminister des Vereinigten Königreichs, Boris Johnson, so beim Parteitag seiner Partei gesagt. Ist ein bisschen schwer zu verstehen. Ja, clear the dead bodies. Es gab viel Kritik, auch übrigens von Parteifreunden bei den Tories. Die Opposition, die fordert jetzt auch sofort seine Absetzung. Da ist heute ein Posting bei Facebook ziemlich herausgestochen. Und zwar von Comedy-Autor und TV-Moderator Micky Beisenherz. Er schreibt, hat er, also Boris Johnson, nicht eigentlich recht? Im bildlichen und wörtlichen Sinne werden permanent Leichen für unser Vergnügen weggeräumt. Wir werden nur sauer, wenn man uns daran erinnert. Gemeint sind also wir alle hier im Westen. Der Post ist ein bisschen länger. Ich habe jetzt den verkürzt dargestellt, damit wir direkt bei Micky Beisenherz nachfragen können. Hallo Micky.
Hallo Ralf, ich grüße dich.
Du findest die Empörung von jetzt zum Beispiel anderen Politikern oder auch von den Medien sehr heuchlerisch. Warum?
Ja, er wird ja von vielen bezeichnet, sagen wir, als zynischer Drecksack. Gut, das ist er natürlich auch. Aber mit seiner Aussage über Sirte trifft er natürlich einen sehr, sehr wahren Kern. Den Kern dessen, wie wir alle Dinge konsumieren und einfach wahnsinnig gerne wegsehen beim Konsumieren. Also wenn er sagt, dass Sirte doch ein toller Urlaubsort sein könnte, so wie Dubai, man müsste nur die Leichen wegräumen, dann ist natürlich auch mein erster Impuls, boah, was für ein Arschloch. So, und dann überlegst du aber nochmal und denkst, naja, im Grunde genommen bringt er auf diese doch sehr, sehr zugespitzte Art und Weise doch nur das auf den Punkt, wie wir alle Urlaub machen, konsumieren. Also im übertragenen Sinne werden doch permanent irgendwo Leichen weggeräumt, damit wir unser Vergnügen haben. Also lass es spanische Strände sein, an denen Menschen wie Treibgut angespült werden, sei es tot oder lebendig, sei es Systeme sein wie Ägypten, Tunesien, von mir aus auch die Türkei, in denen wir doch, solange wir da mit gewissen Bildern nicht konfrontiert werden, bislang doch immer ganz gerne gut, wie sagt man so schön, gut und gerne gelebt haben, sofern es doch nur billig war. Wir dürfen es halt nur nicht sehen. Also die Aufregung entsteht doch weniger durch den Inhalt, sondern mehr durch einfach den Umstand, dass uns jemand mal sehr schonungslos darauf hinweist. Wir sehen es halt einfach nicht gerne.
Aber das ist doch bei dir genauso. Also lass uns doch mal durchgehen. Du hast auch die WM in Katar erwähnt. Wirst du die Spiele gucken 2022?
Selbstverständlich werde ich die Spiele gucken und ich werde mich bis dahin über die WM aufregen und über das Schweinesystem Katar und über den Sklavenhandel. Und sobald der Anpfiff zum Eröffnungsspiel ertönt, wirst du von mir zu dem Thema vermutlich nichts mehr hören, weil mich die Spiele viel mehr interessieren.
Ja. Also du denkst ja dann nicht an die vielen Menschen, die wie Sklaven dort die Stadien gebaut haben und zum Teil dabei auch verreckt sind.
Nein, ich werde natürlich genauso wenig daran denken, wie ich an die armen Leute gedacht habe, die in Brasilien teilweise um ihre kleinen Buden und Geschäfte gebracht wurden, damit großflächig um das neue Stadion herum FIFA-lizenzierte Produkte vertrieben werden können. Da habe ich auch nicht dran gedacht, sondern da war es mir dann ehrlicherweise wichtiger, hoffentlich schlagen wir Brasilien im Halbfinale. So, man vergisst solche Sachen ganz schnell. Und wir alle sind ja so Tastaturhelden, so Sofa-Heroes, die dann sich gerne über alles aufregen und echauffieren und sagen, das darf man doch nicht und das sollte nicht und wie kann man sowas sagen? Aber das machen wir halt alles aus einer sehr bequemen Position heraus, halt von der Couch.
Aber was wäre denn dein Vorschlag, damit umzugehen? Also kein Blatt mehr vor den Mund nehmen, so wie Boris Johnson jetzt in diesem Fall, und sich ständig an das Übel der Welt erinnern, das ist auch keine Lösung.
Nee, der Mensch neigt ja auch zur Ablenkung. Also es geht mir ja auch so. Ich kann, natürlich ist mir der, sagen wir mal, der persönliche Haarausfall häufig dann auch bedeutsamer als die Geschehnisse in Raqqa beispielsweise. Aber mit einem gewissen Bewusstsein durch die Welt zu gehen und vielleicht punktuell zu versuchen, sich in gewissen Bereichen zu verbessern und vielleicht ein bisschen mehr Anteil zu nehmen, das kann man ja schon versuchen. Also was weiß ich, keine Ahnung, sei es durch Spenden sein oder vielleicht gewisse Dinge einfach nicht mehr zu unterstützen. Mich stört in erster Linie, und ich bin ja auch Teil dessen, ja, das will ich an dieser Stelle auch gar nicht verhehlen. Ich rege mich gerne mit auf und empöre mich, aber wenn man ehrlich ist, greift unsere Empörung ja viel zu häufig sehr, sehr kurz. Wir machen alle mit und regen uns alle auf und zeigen gerne mit dem Finger auf andere und tun so, als käme auch nur irgendeiner von uns sauber aus der Nummer raus. Ich meine, ich tippe meine Empörung über die Empörung ins iPhone und unterstütze dabei aktiv die Ausbeutung irgendwelcher Menschen in Afrika. Ja. So, ich meine, man kriegt natürlich beispielsweise auch, wenn man in einer Talkshow sitzt, sehr schnell Applaus dafür, wenn man den schmutzigen Flüchtlingsdeal von Angela Merkel mit Erdogan beklagt und moniert. Dass der aber natürlich auf eine Art und Weise auch dafür sorgt, dass ich in Hamburg-Eimsbüttel sitze und auch nicht behelligt werde mit irgendwelchen Flüchtlingen, die mir dann vielleicht doch meinen Espresso versauen, ist natürlich dann auch einfach Teil der Wahrheit. Was ich im Grunde genommen verlange, ist, dass wir unsere Selbstgerechtigkeit erstmal ein bisschen runterschrauben. Denn das ist ja schon mal der erste Punkt. Wir alle glauben ja, wir wüssten und könnten so viel besser als viele andere. Aber nochmal, dass Boris Johnson ein Trottel ist, soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben.
Micky Beisenherz regt sich auf in Deutschlandfunk Nova über unsere Doppelmoral im Westen. Und er meint, eigentlich hat Boris Johnson recht damit, wenn es ums Geld verdienen oder ums Konsumieren geht, dann schieben wir gerne mal die Leichen beiseite.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Bist du zu alt, darfst du da nicht mitspielen. Am Samstag beginnt die U17-Fußball-WM in Goa. Das ist in Indien. Auch das deutsche Nationalteam ist da dabei. Und klar, wie der Name schon sagt, U17, unter 17. Das heißt, die Spieler dürfen nicht vor dem 1. Januar 2000 geboren sein. Habe ich da richtig gerechnet, Verena?
Ja.
Okay. Und dann heute die Meldung. Die FIFA will das jetzt genau überprüfen bei allen gemeldeten Spielern dieser WM und zwar mithilfe von MRT-Bildern vom Handgelenk, also mit dem Magnetresonanztomographen. Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team. Warum machen die das?
Also die FIFA ist schon seit Jahren an diesem Thema dran, macht auch schon seit einiger Zeit genau solche Untersuchungen immer mal wieder, weil es schon lange den Verdacht gibt, dass gerade Mannschaften aus afrikanischen und auch aus asiatischen Ländern beim Alter ihrer Jugendmannschaften ziemlich tricksen. Also oft wird in dem Zusammenhang halt auch gesagt, dass es in mehreren dieser Länder gar keine verpflichtenden Eintragungen in Geburtsregistern gibt oder Geburtsurkunden wie bei uns in den westlichen Ländern. Und damit sind natürlich Tricksereien in Sachen Alter viel leichter möglich als zum Beispiel bei uns oder in Frankreich. Und wenn man sich auch anguckt, wer seit Beginn der U17-WM im Jahr 1985 so immer mal gewonnen hat, dann waren das eben wirklich vor allem afrikanische Mannschaften, die da sehr erfolgreich waren. Ich nenne mal nur Nigeria als Rekord-WM-Titelmeister mit 5 Titeln.
Wie soll das jetzt funktionieren mit dieser Handgelenksuntersuchung?
Also unsere Knochen, ich muss jetzt ein bisschen in die Anatomie einsteigen, geben ja tatsächlich Aufschluss darüber, ob jemand noch heranwächst, also ob er jugendlich ist oder ob er schon erwachsen ist, wie das Wort das dann auch schön ausdrückt. Und das kann man sehen, wenn du zum Beispiel das Handgelenk im MRT untersuchst, also dem Magnetresonanztomographen, mit dem du dann so schön in den Körper gucken kannst.
So wie beim Röntgen?
Genau, so ähnlich, allerdings ohne die Strahlenbelastung. Deswegen weicht man auch aus auf das MRT. Auf diesen Bildern kannst du sehen, ob die Speiche, das ist der Unterarmknochen, wenn du deine Hand mal nimmst, ja, vor dich hältst, der an der Daumenseite losgeht. Man hat ja zwei Unterarmknochen und der an der Daumenseite, also der äußere, ja, das ist die Speiche. Mhm. Und man kann halt gucken, ob der schon komplett verknöchert ist oder ob da drin noch an einer bestimmten Stelle so eine Knorpelplatte zu sehen ist. Diese Knorpelplatte zeigt nämlich, hier ist der Knochen noch am Wachsen.
Und daraus kann man dann so ungefähr das Alter ableiten?
Ja, das ist eben umstritten. Also die FIFA sagt, die Methode sei sehr zuverlässig. Das ergebe sich aus einer Studie, die FIFA-Mediziner im Jahr 2006, glaube ich, gemacht haben. Da wurden die Handgelenke von etwas mehr als 500 jungen Fußballern aus verschiedenen Ländern zwischen 14 und 19 Jahren waren die alt, wurden die untersucht. Und es wurde geguckt, in welchem Alter beginnt diese Knorpelschicht, von der ich gerade gesprochen habe, im Speichenknochen zu verschwinden. Und wann ist sie ganz weg? Also wann ist der Knochen dann ausgewachsen. Und die FIFA leitet aus den Ergebnissen ab, die sie aus dieser Studie ermittelt haben, wenn der Speichenknochen am Handgelenk bei einem jungen Mann komplett aus Knochengewebe besteht, dann ist er mit 99%iger Sicherheit älter als 17 Jahre.
Das klingt doch nach einer super Methode.
Ja klar, im ersten Moment schon, aber das Problem ist, das macht ein Artikel im Scientific American vom letzten Jahr ziemlich klar, hier wird halt ein statistisch ermittelter Wert einer Bevölkerungsgruppe, also von diesen 500 jungen Fußballern, auf einzelne individuelle Personen angewendet. Und genau das sei eben nicht haltbar, denn wenn man sich die Untersuchung genauer anguckt, also auf individueller Ebene, in verschiedenen Altersgruppen, gibt es eben auch immer mal wieder ganz verschiedene Stadien der Knochenausreifung. Das ist eben ganz unterschiedlich. Und es gibt auch ziemliche Abweichungen von dem statistisch ermittelten Durchschnittswert.
Das heißt?
Also das statistische Durchschnittsalter, wann die Jungs ausgereifte Knochen hatten, das lag bei 18,3 Jahren. Und die Standardabweichung davon, das waren 0,9 Jahre. Das heißt also, das tatsächliche Alter der untersuchten jungen Fußballer, das ist im Durchschnitt immer abgewichen um knapp 11 Monate von diesen 18,3 Jahren nach oben und nach unten. Und wenn du dann nach unten rechnest, bist du da auch schon ziemlich schnell bei den 17 Jahren an der Grenze.
So, diese Kritik gibt es jetzt. Wie geht die FIFA mit dieser Kritik um?
Die lässt sich davon anscheinend überhaupt nicht beeindrucken, wie man jetzt sieht, dass sie wirklich das ausweitet auf alle Spieler. Das ganze Prozedere hat zum Beispiel dazu geführt, dass sich die nigerianische Mannschaft gar nicht qualifizieren konnte, unter anderem, weil ein Großteil der U17-Spieler diesen Handgelenkscheck gar nicht bestanden haben.
Aber gibt es denn keine bessere Lösung, um Tricksereien mit dem Alter zu verhindern?
Na, das ist einfach schwierig. Also im Moment ist da einfach nichts in Sicht, wo du körperlich untersuchen könntest, da ist jemand genau so und so alt. So wie die FIFA es jetzt macht, schafft sie es wahrscheinlich, ein paar Alterstricks rauszuhalten aus dem Turnier. Aber eben für den Preis, dass vermutlich einige andere Spieler tatsächlich zu Unrecht ausgeschlossen werden.
Zeig mir dein Handgelenk und ich sag dir, wie alt du bist. Mit dieser Methode will die FIFA bei der anstehenden U17-WM in Indien das Alter der Fußballer testen. Es gibt aber auch Kritik, dass diese Methode nicht sehr zuverlässig ist.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Rechts sitzt die AfD, daneben die FDP. So sieht die Sitzungsordnung, zumindest bei der ersten Sitzung des Bundestages am 24. Oktober aus. Die FDP hat sich beschwert, sie will nicht neben der AfD sitzen. Kann sich alles noch ändern, denn bei diesem ersten Termin wird unter anderem über die Sitzordnung auch diskutiert. Auch darüber, wo dann die beiden Fraktionslosen sitzen werden. Frauke Petri hatte die AfD ja bereits nach der Wahl schnell verlassen, fraktionslos jetzt. Und heute ist der Abgeordnete Miruch hinzugekommen. Und wir haben uns gefragt, was machen die eigentlich im Parlament? Wie kann sich ein Fraktionsloser in die parlamentarische Arbeit einbringen? Das klären wir mit dem Politikwissenschaftler Marcel Solar. Hallo, grüß dich, Marcel.
Ja, hallo.
Marcel, wenn man nicht viel arbeiten will, ist die Wahl, fraktionslos zu sein, wahrscheinlich keine schlechte, oder?
Das würde ich nicht so sagen. Also zunächst mal sollte man ja festhalten, dass so ein durchschnittlicher Abgeordneter so eine 65-Stunden-Woche hat, Tendenz eher steigend. Das heißt, es ist erstmal kein Job, um sich einen lauen Lenz zu machen, egal ob fraktionslos oder nicht. Konkret auf die Frage bezogen würde ich auch sagen, dass es anstrengender ist, fraktionslos zu sein, als jetzt so ein Hinterbänkler in einer großen Fraktion. Einfach weil man diese Arbeitsteilung nicht hat, weil man weniger Ressourcen hat und weil auch die Medial- und Öffentlichkeit einfach viel, viel stärker auf einen guckt, vor allem im Fall von Frau Kopetin.
Aber wie könnte sich denn ein Fraktionsloser einbringen? Also eine Leitung eines Ausschusses ist ja da nicht möglich.
Nee, das geht nicht. Aber zumindest kann man ja im Ausschuss ein beratendes Mitglied sein. Das heißt, man kann reden, man kann Anträge stellen, allerdings nicht mit abstimmen. Das ist im Plenum genau andersrum. Da ist man zwar stimmberechtigt, kann aber nicht immer mitreden, weil das normalerweise nach der Fraktionsstärke verteilt wird. Aber man ist eben schon durchaus involviert.
Ist man da eigentlich ein ganz normaler Bundestagsabgeordneter? Also einem steht ein Büro zu, einem stehen Angestellte zu, die einem zuarbeiten?
Ja, das auf jeden Fall. Also man kriegt dieselben Diäten als fraktionsloser Abgeordneter, man hat Räumlichkeiten, man kriegt Pauschalen für Mitarbeiter etc. Man hat allerdings, was das Geld angeht, nicht noch zusätzliche Mittel, die die Fraktionen erhalten. Und da haben wir eben am Anfang eigentlich auch schon was zugehört, man hat im Plenum selber gar nicht so einen Tisch, wo man dran sitzen kann. Das hat man ja schon ein, zwei Mal gesehen. Das macht das Arbeiten im Plenum dann natürlich nicht sonderlich entspannt.
Wenn wir jetzt mal 4 Jahre nach vorne gucken, wenn in 4 Jahren die nächste Wahl sein sollte, mit einer Wiederwahl wird es da oft schwer, weil eben ja gerne Parteien gewählt werden und jetzt nicht unbedingt die Personen. Also lohnt es sich da überhaupt, sich im jeweiligen Wahlkreis dann nochmal jetzt diese ganzen 4 Jahre zu engagieren, wenn man eh kaum Chancen hat, wiedergewählt zu werden?
Ja gut, das hängt natürlich ein bisschen vom Arbeitsethos und dem Amtsverständnis der Abgeordneten ab. Das hoffe ich natürlich schon. In der Praxis mag das natürlich eher die Begeisterung dann des Engagements dämpfen. Aber gerade als Abgeordnete mit Direktmandat, und das ist ja zum Beispiel Frau Kopetri, kann man natürlich versuchen, sich im Wahlkreis zu profilieren und die Leute zu überzeugen und dann einfach in 4 Jahren mit einer anderen Partei oder sogar als unabhängige Kandidatin dann wieder direkt einzuziehen. Also das geht schon, ist aber zugegebenermaßen sehr schwer.
Okay, nehmen wir mal an, der oder die Fraktionslose ist gerade in den Bundestag gekommen, hält die Legislaturperiode durch und dann wird der oder diejenige nicht wiedergewählt. Aber welche Ansprüche stehen den Menschen denn nach so einer Zeit im Bundestag dann zu?
Da hat man eigentlich 2 Sachen. Zum einen Übergangsgeld, also für jedes Jahr, das man im Parlament sitzt, bekommt man 1 Monat Übergangsgeld. Das ist so hoch wie die Abgeordnetenentschädigung, ungefähr 9.000 Euro. Und man erhält noch eine Altersabsicherung. Das heißt, ab 67 Jahren, mal gucken, ob das noch auf 70 steigt, da wird ja darüber diskutiert, erhält man dann nochmal für jedes Jahr 2,5% seiner Abgeordnetenentschädigung. Und das heißt, wenn man 4 Jahre drin war, 10%, das sind ungefähr nochmal dann eine Rente von 900 Euro. Das muss natürlich auch alles noch versteuert werden.
Aber es ist jetzt nicht so, dass bis zur Rente noch irgendwas weitergezahlt wird, sondern man muss dann schon noch warten bis zur Rente.
Das muss man. Also das ist manchmal so ein bisschen so ein Mythos. Das ist nicht der Fall. Man hat halt dieses Übergangsgeld und dann muss man einfach auch warten wie jeder andere bis 67.
Ein Fraktionsloser ist nicht unbedingt ein Fraktionsloser. Leicht ist es aber dennoch nicht ohne Fraktionszugehörigkeit bei uns im Deutschen Bundestag. Infos waren das von Marcel Solar, Politikwissenschaftler aus Wuppertal. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
2 Tage nach dem Massenmord mit 59 Toten in Las Vegas ist die US-Öffentlichkeit immer noch geschockt. Auch deshalb, weil die Einzelheiten über den Täter, die bekannt geworden sind, wirklich mehr verwirren als zur Aufklärung beitragen. Und in dieser Situation ist heute, jetzt gerade quasi in diesem Moment, US-Präsident Donald Trump in die Stadt gekommen. Wir fragen nach bei unserer Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Gabi Biesinger, die ist in Las Vegas. Gabi, wie sieht denn das Programm für Donald Trump und seinen Besuch da am Tatort aus heute?
Ja, im Moment steht er auf dem Rollfeld und ist da von einer Delegation empfangen worden. Und dann wird er gleich in ein Krankenhaus fahren und dort mit Opfern reden, auch mit Angehörigen und Hinterbliebenen. Und dann wird er auch Retter treffen, also Ärzte und Menschen, die spontan zum Retter wurden und andere ins Krankenhaus gebracht haben. Das ist so der Programmablauf für heute.
Ist die Polizei denn mit den Ermittlungen zum Tathergang und vor allem auch zum Tatmotiv weitergekommen?
Ja, du hast es eben schon gesagt, es gibt jedes Mal mehr Fragen als Antworten eigentlich. Und es gibt jetzt eine Frau, von der die Polizei sich erhofft, dass sie nun endlich der Schlüssel sein könnte. Das ist die Lebensgefährtin des Attentäters. Die war in Asien, ist gestern Abend in Los Angeles gelandet, spricht jetzt mit den Ermittlern und alle warten darauf, dass die Polizei sich nun äußert, was sie gesagt hat. Die Schwestern der Lebensgefährtin haben sich im Fernsehen geäußert und haben gesagt, der Attentäter hätte sie mit dem Ticket überrascht und hätte gesagt, hier, flieg mal nach Asien, ich habe günstig dieses Ticket bekommen und daraus wird geschlossen, dass er sie außer Landes haben wollte, damit sie nicht verwickelt wird in das, was er vorhat. Und die Hoffnung besteht nun, dass sie Einblicke in sein inneres Leben geben kann, in seine Gedanken und auch warum er über 20 Jahre lang diese Waffen gehortet hat, ohne dass das zum Beispiel seine Familie wirklich so mitbekommen hätte.
Zuerst hieß es nach dem ersten Tag, es ist jetzt noch nicht die Zeit, über das Waffengesetz zu sprechen, aber jetzt eben doch. CNN, MSNBC, selbst Fox News, die Diskussion rund um das US-Waffenrecht läuft bei euch. Wer meldet sich da zu Wort und könnte da tatsächlich diesmal was passieren?
Naja, also ob nun wirklich was passiert, die Hoffnung habe ich am Ende leider nicht. Aber die Demokraten führen im Moment ein lautes Wort. Auf dem Capitol Hill gab es vorhin eine kurze Versammlung. Da hat auch Gabby Giffords gesprochen, die ehemalige Abgeordnete, die selber durch einen Kopfschuss von einem Attentäter verletzt wurde vor mehreren Jahren. Und die sagt, wir müssen endlich etwas tun. Und selbst Paul Ryan, der republikanische Mehrheitsführer im Kongress, hat ein Gesetz, das es erleichtern sollte, dass man an Schalldämpfer besser drankommt, jetzt erstmal auf Eis gelegt. Also ein bisschen tut sich da was, aber am Ende wird die Waffenlobby, die National Rifle Association, wieder so stark sein, dass ich wenig Hoffnung habe, dass sich einer traut, auf welcher politischen Seite auch immer, sich dagegen zu stellen.
Noch ganz kurz, Party- und Glücksspielmetropole Las Vegas, wie ist die Stimmung in der Stadt? Wird einfach weitergezockt?
Also es wird auf weiten Teilen des Strips wird weiter gezockt, da ist laute Musik, da ahnt man gar nicht, was da passiert ist. Aber rund um das Mandalay Bay Hotel, da ist halt noch gespenstische Stille, da ist noch was abgesperrt, da sind Fernsehteams aus aller Welt. Und da kommen auch viele Menschen aus Las Vegas jetzt hin, die sagen, naja, die Touristen, die jetzt hier feiern, die kommen und gehen. Aber für uns wird unsere Stadt auf immer die sein, die mit diesem furchtbaren Blutbad nun verbunden ist.
Live in Deutschlandfunk Nova, unsere Korrespondentin aus Las Vegas. Gabi Biesinger, Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das ist schon übel, ne? 43.000 Bewerber, aber nur knapp 11.000 Studienplätze für Medizin in Deutschland. Das ist die bittere Realität und deswegen haben zwei abgelehnte Studienbewerber vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen geklagt. Das sei nämlich unfair, wenn nur die allerbesten genommen würden. Das mache ihnen von vornherein die freie Berufsauswahl unmöglich, argumentieren sie. Dieser Fall ist bei den Verfassungsrichtern in Karlsruhe gelandet und wird ab heute verhandelt. Welche Alternativen es zum Numerus Clausus, zum NC in der Humanmedizin gibt und auch vielleicht geben sollte, das wollte unsere Deutschlandfunk-Nova-Reporterin von Experten und von Studierenden wissen.
Ich finde eigentlich die Eignungstests immer am aussagekräftigsten, noch mehr als NC eigentlich. Weil ein NC kannst du auch in Kunst machen oder wie auch immer. Da finde ich einen Eignungstest ausschlaggebender eigentlich.
Persönliche Vorstellungsgespräche, Kennenlerntermine. Ja.
Klar, es ist auch wichtig, dass man fleißig ist, aber es ist eben nicht das Einzige.
Kurz vor dem neuen Semesterstart sind sich die Medizinstudenten auf dem Campus der Charité in Berlin-Mitte einig. Der Numerus Clausus allein sollte kein Auswahlkriterium sein. Mit der Frage, ob das aktuelle Zulassungsverfahren für Humanmedizin noch mit der Verfassung vereinbar ist, beschäftigen sich ab heute nicht nur die Richter in Karlsruhe, sondern seit Jahren auch der Marburger Bund. Er vertritt die Interessen der angestellten Ärztinnen und Ärzte. Andreas Botzler ist stellvertretender Vorsitzender.
Zum Beispiel eben Empathie, soziale Kompetenz oder Vorleistungen, die die Bewerber schon erbracht haben. Gerade große Unis sagen dann oft, der Aufwand wäre nicht schulterbar. Das ist insofern natürlich eigentlich eine schwache Ausrede, weil je größer die Fakultät ist, desto größer ist auch der Lehrkörper. Auf der anderen Seite auch Auswahlgespräche haben Schwächen. Da gibt es die Verdachtsmomente, dass dann im Zweifelsfall das viel willkürlicher sei als irgendein ungeschlechtlicher Test.
Nämlich, weil sich die Bewerber mit Coaches darauf vorbereiten könnten. Wer aktuell Medizin studieren möchte, sollte einen NC, also Notendurchschnitt im Abi, von 1,0 haben. Sonst könnte eine Wartezeit von bis zu 7,5 Jahren vor dem Studium anstehen. Andererseits genug Zeit, um schon mal praktische Erfahrungen zu sammeln, sagt diese Berliner Medizinstudentin, die mit einem Abi-Durchschnitt von 1,6 4 Jahre auf ihren Studienplatz warten musste.
Ich habe eine Ausbildung gemacht zur medizinisch-technischen Radiologieassistentin, die ich quasi fast beendet hatte. Und kurz vor Ende habe ich dann halt glücklicherweise hier den Platz bekommen und habe aber dadurch dann auch schon ganz gute praktische Erfahrungen gehabt, die auch, denke ich, sinnvoll sind, also wenn man solche Sachen vorher macht.
Trotzdem ist die Studentin für weitere Auswahlkriterien. An der privaten Uni in Wittenherdecke im Ruhrgebiet wird das bereits praktiziert. Eine große Ausnahme. Jedes Semester stehen hier 42 Studienplätze in Medizin zur Verfügung. Bewerben kann sich jeder. Im Schnitt sind es rund 1.400. Präsident Martin Butzlaff und seine Kollegen haben ein ausgeklügeltes Bewerbungsverfahren entwickelt. Der Numerus Clausus allein ist kein Kriterium.
Basierend auf der schriftlichen Bewerbung laden wir dann einen Teil derjenigen, die sich beworben haben, ein. Und die lernen wir dann intensiv kennen. Und dann ist sehr viel wichtiger als das Abitur die Frage nach der Motivation. Und hat man schon eine Vorstellung von dem, was im Beruf dann auf einen zukommt? Da steht man dann mit seinen 17, 18 Jahren und muss ich erstmals präsentieren in einem intensiven Gespräch, was 30 Minuten dauert, mit zwei unserer Professorinnen und Professoren. Dann begibt man sich in eine Gruppendiskussion, in der man eigene kleine Vorträge einbringt und die zur Diskussion stellt und sich damit auch der Auseinandersetzung stellt, die damit verbunden ist.
Über diese Art von Auswahlverfahren würde sich auch dieser Berliner Doktorand freuen.
Prinzipiell finde ich es gut, dass man den NC irgendwie auch kippt. Ein Freund von mir, der wartet jetzt 6 Jahre. Er hat eine Ausbildung gemacht zum Rettungsassistent und hat jetzt angefangen und ist total motiviert. Und ich glaube, ihm hätte es gut getan, wenn es ein anderes Kriterium noch gegeben hätte. Ich finde es auch deswegen ungerecht, weil die Abiturvoraussetzungen ja auch so unterschiedlich sind in den Bundesländern, teilweise von Schule zu Schule. Und da kann man sich halt irgendwie durchmogeln und das finde ich einfach nicht gerecht.
Notfallmediziner Johannes Wimmer hat selbst in den USA studiert und kennt noch viel härtere Auswahlverfahren. Dort würden mehr Bewerber durchfallen als bei theoretischen Tests.
In den USA ist es so, dass du, bevor du das Examen überhaupt beenden kannst, musst du auch ein staatlich geprüftes Examen machen im menschlichen Umgang. Das bedeutet, du hast dann 12 Patienten, hast sehr wenig Zeit, dich mit ihnen auseinanderzusetzen, musst sie untersuchen, musst aber vor allem mit ihnen sprechen. Und das sind alles professionelle Schauspieler. Du fällst zum Beispiel durch, wenn du mit ihnen sprichst, obwohl du gerade hinter ihnen stehst. Also es wird Augenkontakt gefordert. Du musst 3-mal dich empathisch äußern, um ihnen eben zu erklären, du verstehst ihre Situation. Wenn du es nur 2-mal machst, schon wieder durchgefallen. Also es ist brutal hart. Da scheitern auch die meisten.
In Deutschland müssten einfach mehr Studienplätze geschaffen werden, fordert Andreas Botzler vom Marburger Bund. Und Geld sollte dabei kein Kriterium sein.
Es ist ganz schwer zu quantifizieren. Es wird jedenfalls immer gesagt, der Medizinstudienplatz wäre einer der teuersten, die es überhaupt gibt. Gegengerechnet wird nie, dass die Medizinstudierenden natürlich im 6. Studienjahr in den deutschen Krankenhäusern mehr oder weniger unentgeltlich mitarbeiten. Vielleicht müsste man in so einer Rechnung das dann in die Gegenwaagschale legen. Aber es hilft alles nichts. Ganz umsonst wird es sicher nicht gehen.
Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert in Berlin. Der Numerus Clausus für Medizinstudenten, der steht vielleicht auf der Kippe. Das verhandeln nämlich ab heute Richter in Karlsruhe und liefern damit jede Menge Diskussionsstoff über alternative Auswahlverfahren. Aber warum sind die Medizinstudienplätze eigentlich so knapp? Unser Deutschlandfunk Nova-Reporter rund um Unithemen ist Armin Himmelrath. Armin, warum?
Schauen wir mal auf die Zahlen. Wir haben in Deutschland ganz generell im Medizinbereich ungefähr 380.000 Ärzte, die arbeiten. Die Hälfte davon in Krankenhäusern. Und diese Zahl ist 2016, dafür liegt sie vor, im Vergleich zum Vorjahr ein bisschen gestiegen. Klingt gut, aber Grundproblem ist, das reicht nicht. Das reicht vorne und hinten nicht, weil wir alle älter werden. Die Gesellschaft wird älter. Das heißt, es gibt mehr Behandlungsbedarf bei älteren Leuten. Mhm. Und dann bilden wir einfach nicht genug aus, um diesen steigenden Bedarf abzudecken. Und das ist auch in den letzten 5 Jahrzehnten nicht so gewesen. Wir haben immer zu wenig ausgebildet und es ist sogar noch schlimmer geworden. Das sagte jedenfalls heute Morgen bei der Verhandlung vom Bundesverfassungsgericht Ferdinand Kirchhoff. Das ist da der Vizepräsident.
Während 1972 noch 3.000 von 11.000 Bewerbern zugelassen wurden, drängen sich heute fast 62.000 Studienbewerber pro Studienjahr auf knapp 11.000 Ausbildungsplätze und müssen im Wartezeitverfahren in der Regel 14 bis 15 Semester auf die Zulassung warten.
Also 5 bis 6 Bewerber auf einen Studienplatz. Wenn über Wartezeit, dann müssen sie länger warten, als das Studium selber dauert.
Krass.
Klappt alles nicht. Und das führt dazu, dass letztlich nur 1.300 neue Hausärzte im letzten Jahr zugelassen worden sind in Deutschland. Wir brauchen aber um die 3.000 oder knapp 3.000, um die Rentenfälle jetzt auszugleichen. Wir machen sozusagen rein rechnerisch jedes Jahr die Lücke ein bisschen größer und ein Minus.
Aber warum? Warum erhöhen wir da nicht einfach die Zahl der Studienplätze? Das wäre doch die logische Konsequenz.
Genau, es wäre ganz einfach, aber es gibt 2 Gründe. Der erste ist, glaube ich, der wichtigste. Es ist zu teuer schlicht. Ein Medizinstudienplatz kostet ungefähr 250.000 Euro pro Studiendurchgang, also in den 6,5 Jahren, die der Student oder die Studentin da ist. Das müssen die Bundesländer finanzieren und dann sagen sie lieber, naja, bevor wir jetzt da so 100 oder 200 oder auch 1.000 Studienplätze einrichten, da halten wir uns mal lieber zurück. Zweiter Punkt, wenn dann doch mal eine Landesregierung sagt, wir machen das, so wie jetzt die neue NRW-Landesregierung, die wollen in Bielefeld bis zu 300 neue Studienplätze errichten, dann dauert das einfach wahnsinnig lange. Die brauchen einen Vorlauf von der Planung, vom Gebäude, von der Einrichtung der Klinik. So 4 bis 5 Jahre kann man rechnen. Dann dauert es nochmal 7 Jahre, bis die ersten fertig sind. Das heißt, wir reden jetzt schon über 2030 oder 32 und der Bedarf ist aber jetzt da. Also das muss im Grunde sofort passieren und von daher sagen alle, naja, wenn wir jetzt anfangen, soll man das wirklich machen?
Du hast ja schon gesagt, gerade auf dem Land haben wir Probleme. Heißt das da, wir laufen in ein Ärzteloch rein und müssen uns darauf einstellen, in den kommenden Jahren auch mal vielleicht sogar 100, 200 Kilometer zum Hausarzt fahren zu müssen?
Also rein rechnerisch kann das passieren, aber zum Glück, muss man jetzt sagen, und vielleicht auch ein bisschen zynisch, ist Deutschland ein reiches Land. Wir importieren uns diese Ärzte nämlich einfach. Schauen wir nochmal aufs letzte Jahr und die Zahlen. Da kamen rund 4000 ausländische Ärzte nach Deutschland, sind hier anerkannt worden und können arbeiten. Aus Syrien, Rumänien, Griechenland, Serbien, Ukraine, alles Länder, in denen sie gut ausgebildet werden. Und da sagen sich die Länder dann ebenso zynisch, naja, so ein Deutschkurs, der ist halt schon billiger, als wenn wir da eben eine ganze Ausbildung für 250.000 Euro investieren. Lass uns das doch so machen.
Das ist aber schon extrem frech, oder? Ja, so einfach aus dem Ausland die Menschen wegkaufen. Ärzte, sagen wir mal aus Griechenland, die dann zu uns kommen, die fehlen ja dann in Griechenland.
Ja, natürlich fehlen die da. Und da muss man ganz klar sagen, wir halten hier unser Gesundheitssystem am Laufen auf Kosten der anderen Länder. Dass das funktioniert, sieht man eben an vielen Krankenhäusern. Viele Ärzte sind da keine deutschen Muttersprachler. Aber sie retten letztlich unser System, retten uns den Arsch, wenn man so will. Das ist eben auch Globalisierung. Wir locken die zu uns und der Preis dafür ist vor Ort, in ihren Herkunftsländern, da fehlen sie.
Und dafür gehen dann viele deutsche Ärzte vielleicht dann dazu noch in die Schweiz.
Das kann auch noch passieren, das ist noch ein Tacken besser. Genau, wir sind nicht die Spitze der Kette.
Armin Himmelrath über den Numerus Clausus und die Folgen von zu wenig Medizinstudienplätzen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir sind ein öffentlich-rechtlicher Radiosender. Wir heißen Deutschlandfunk Nova. Hallo, schönen guten Abend. Ein anderer öffentlich-rechtlicher Radiosender, das ist ein bisschen anders organisiert, ne, in den USA. NPR Radio Stations gibt es da. Also National Public Radio gibt es ganz viele verschiedene. Und auf Facebook hat gerade ein Post eines Mitarbeiters eines NPR-Senders in den sozialen Medien für sehr viel Freude gesorgt. Verena von Keitz. Es geht um Katzen und um Babys.
Ja, der Redakteur Christopher Hopkins, der hatte Montagabend Dienst und man könnte vermuten, er war vielleicht auch ein bisschen erschöpft von diesem Tag, nachdem der Massenmörder in Las Vegas so viele Menschen getötet und verletzt hatte. Auf jeden Fall hat er im NPR Facebook-Account eine Nachricht gepostet, die offenbar eigentlich für seinen privaten Account gedacht war. Und darin beschreibt er, wie eine gewisse Ramona auf verschiedene Objekte in ihrem Umfeld reagiert. Er beschreibt das sehr schön. Also neues Spielzeug interessiert sie 20 Sekunden lang, dann wirft sie es weg. Eine Umarmung macht sie kurzfristig ruhig, dann will sie wieder runter vom Arm. Aber drei Katzen in 10 Meter Entfernung lassen sie sofort anfangen zu quieken und zu zucken vor Freude. Und zwar noch lange, nachdem die Katzen um ihr Leben davon gerannt sind. Naja, und dieser Tweet, der war dann halt plötzlich in diesem NPR-Facebook-Account.
Das klingt so, als ginge es um ein kleines Mädchen.
Ein kleines Mädchen? Wie wir jetzt wissen, ein knappes Jahr alt, blond, mit einem Faible für Katzen. Der Redakteur selbst hat den Fehler wie beschrieben wird von NPR selbst, nach 12 Minuten gemerkt und gleich gepostet, dass dieser Tweet für einen privaten Account gedacht war, hat sich entschuldigt. Aber damit war die Geschichte nicht vorbei, denn in kurzer Zeit gab es dann wirklich jede Menge Reaktionen. Und viele Leute, die einfach gesagt haben, wie sehr sie diese Nachricht gefreut hat zwischen all den Horrormeldungen aus zum Beispiel Las Vegas oder auch Puerto Rico. Und es gab auch schnell die Forderung nach Ramona-Updates als zum Beispiel täglicher Rubrik beim National Public Radio. Am besten mit Interview.
Oh, und wie stehen die Zeichen? Wird es also, das geben?
Ja, NPR hat sich noch nicht geäußert, ob es Ramona-Updates geben wird. Es gibt übrigens auch eine Petition auf change.org. Da ist der Wunsch nach mindestens einem Update geäußert, besser noch nach einer Serie.
Ich weiß nicht, kleine Kinder bei Facebook ist immer so eine Sache, aber es gibt viele Unterstützer, ne?
Ja, die Petition haben inzwischen Stand gerade eben 871 Leute unterzeichnet. Insofern kann man mal vielleicht hoffen.
Dann das Gesicht verpixeln oder so. Aber da macht es auch keinen Spaß. Katzen und Kinder funktionieren halt einfach gut im Netz. Dankeschön, Verena von Keitz.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an 3 Wissenschaftler. Einer von ihnen ist in Deutschland geboren. Joachim Frank lebt und arbeitet in den USA und hat neben der deutschen auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Er bekommt den Preis für die Entwicklung der Kryoelektronenmikroskopie, gemeinsam mit dem britischen Forscher Richard Henderson und Jacques Dubochet aus der Schweiz. Mit der Methode können winzige Moleküle sichtbar gemacht werden. Sie können in 3D abgebildet werden. Frank sagte, der praktische Nutzen der Entwicklung sei immens. Bis sie beispielsweise in der Medizin genutzt werden könne, werde es allerdings wahrscheinlich noch mehrere Jahre dauern. Erdbeben können auch von Menschen ausgelöst werden, und zwar am häufigsten durch Bergbau und wenn große Stauseen angelegt werden. Das geht aus einer Datenbank hervor, in der Forscher der britischen Durham-Universität Berichte über Beben sammeln. Demnach verursachen die meisten menschlichen Aktivitäten nur geringe Erschütterungen, aber in einigen Fällen gibt es durchaus heftige Folgen. Zum Beispiel gab es im Jahr 2008 nach dem Bau eines Stausees in China ein Erdbeben der Stärke 7,9. In Fällen wie diesem habe sich allerdings oft schon vorher erhebliche Spannung im Untergrund aufgestaut, schreiben die Forscher in einem Fachmagazin. Der Mensch gebe dann nur den letzten Anstoß für ein Erdbeben. Die Forscher berichten auch, dass seismische Aktivitäten in den vergangenen Jahren zunehmend durch Fracking verursacht wurden. Beim Fracking werden Wasser und Chemikalien mit hohem Druck in den Boden gepresst, um an schwer erreichbare Erdgasvorkommen zu kommen. Für Deutschland sind in der Datenbank bisher 29 Beben eingetragen, die meisten durch Bergbau sowie Öl- und Gasförderung. Dass Katzen gerne mal Vögel jagen und töten, ist ja nichts Neues. Allerdings haben sich australische Forscher jetzt mal das Ausmaß genauer angeschaut. Und das ist schon beachtlich. Demnach töten Wildkatzen in Australien 316 Millionen Vögel pro Jahr und Hauskatzen jagen und töten 61 Millionen Vögel pro Jahr. Das bedeutet dann umgerechnet, dass alle Katzen in Australien zusammen täglich mehr als 1 Million Vögel zur Strecke bringen. Die meisten der Tiere sterben demnach auf Inseln und in abgelegenen trockenen Regionen. Das haben die Forscher herausgefunden, als sie Studien aus verschiedenen Teilen des Landes ausgewertet haben. Dabei ging es einmal um die Katzendichte in Australien und zum anderen darum, was die Katzen fressen. Einer der Forscher nennt die Zahl der getöteten Vögel erschütternd und sagt, dass dadurch die Bestände vieler Arten weiter zurückgehen könnten.
Deutschlandfunk Nova.
Ey, ich bin kein Kanake, ich bin Deutscher. Zitat Ende. Das hat David S. seinem letzten Opfer beim Amoklauf am 22. Juli 2016 in München zugebrüllt. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Damals gab es 9 Tote, das ist die grausame Bilanz. Alle 9 Menschen stammen aus Einwandererfamilien. Offiziell sind sie Opfer eines Amoklaufs, nicht eines Anschlages. Anschläge sind nämlich eher politisch, ideologisch oder religiös motiviert. Jetzt ist ein Jahr rum, etwas mehr als ein Jahr. Die Ermittlungen laufen zum Teil noch und Teil der Ermittlungen sind 3 Gutachten. Die bewerten jetzt die Tat als rechtsradikales Verbrechen tatsächlich. Lena Kampf hat sich für den Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung diese Gutachten angeschaut. Lena, die Ermittlungsbehörden, die gehen bisher von einem persönlichen Motiv aus und dem widersprechen jetzt diese 3 Gutachten, in denen steht, es sei eine politisch motivierte Tat. Wie kommen die Gutachter zu dieser neuen Bewertung?
Also die 3 Forscher wurden ja von der Stadt München damit beauftragt, den Fall zu untersuchen und haben sich eben die Akten der Staatsanwaltschaft angeguckt und sich dabei dann an den offiziellen Kriterien orientiert, mit denen sogenannte politisch motivierte Straftaten eben erfasst werden. Und für die Gutachter war dabei besonders entscheidend, dass die Toten alle aus Einwandererfamilien stammen. Sie sagen, dass der David S., der Mörder, dass er zwar sehr wohl aus Kränkung auch gehandelt hat, er war ja jahrelang an seiner Schule gemobbt worden, aber er hatte dabei eben auch einen Hass auf Südosteuropäer entwickelt. Und dieser Hass richtete sich eben nicht nur gegen seine Mitschüler, sondern gegen alle Migranten, die er auch als Untermenschen abwertete. Was ist das anderes als Rassismus? Er hat ja selbst davon gesprochen, München vor Überfremdung retten zu wollen und in einer Art Bekennerschreiben auch festgehalten, dass er jeden Türken töten wolle, egal wen. Mhm. Er hat sich eben nicht nur an seinen Mitschülern gerecht, sondern auch ein Ziel gesucht, also das Einkaufszentrum, von dem er wusste, dass da besonders viele Migranten anzutreffen sein würden. Und für die Forscher ergibt sich daraus eben klar ein Hassverbrechen.
In den Gutachten steht aber auch, dass die Ermittlungsbehörden eigentlich keine Fehler gemacht hätten. Warum aber dann die unterschiedliche Bewertung?
Ja, also die Gutachter sagen, dass die Behörden zumindest, was die Ermittlungen angeht, sehr sorgfältig gearbeitet haben. Und dazu muss man halt sagen, dass die Einordnung von Straftaten als politisch motiviert viel komplizierter ist, als sich das viele vorstellen. Es reicht eben nicht aus, dass jemand wie David S. ein Rassist war, sondern es ist immer entscheidend, war seine Ideologie eben auch leitend für die Tat. Und da sind die Behörden zu einer unterschiedlichen Bewertung gekommen. Die sagen ihm, er habe aus persönlichen Motiven gehandelt, aus Rachsucht an seinen Mitschülern und so weiter. Und da sagen die Gutachter eben, bei David S. vermischen sich persönlich und politische Motive, wie wohl im Übrigen ja auch bei jedem islamistischen Anschlag. Und es fehle eben an dem Willen der Behörden, tödlichen Rassismus auch als solchen zu benennen.
Die Gutachten raten also, diesen Täter als Terroristen dann zu bezeichnen?
Nein, also die zwei Forscher sprechen von einem Hassverbrechen, also einem politisch motivierten Amoklauf. Und einer der Forscher nennt David S. auch einen Rechtsterroristen. Er geht von einem sogenannten einsamen Wolf aus, also einer, der sich alleine radikalisierte und seine Tat akribisch vorbereitete.
Diese Gutachten, die werden übermorgen am Freitag präsentiert. Was wird denn darauf dann folgen? Wird die Tat dann in der Statistik über Todesopfer rechter Gewalt dann geführt?
Nee, das bayerische Innenministerium hat uns ja schon gesagt, dass sie weiter an ihrer Einschätzung festhalten, also nicht politisch motiviert. Ich denke, was aber sehr wohl passiert, ist eben, dass es jetzt nochmal eine Debatte geben wird darüber. Denn die Frage nach dem Warum quält ja die Angehörigen der Opfer sehr. Sie wollen auch anerkannt werden als Opfergruppe, als Ziel von David S.'s Hass. David S. hat es ja eben auf Migranten abgesehen und nicht auf Bio-Deutsche. Und aus ihrer Sicht hat es eben nicht jeden treffen können. Jetzt gab es in Brandenburg mal einen ähnlichen Fall. Also da hat das Innenministerium selbst ein Gutachten in Auftrag gegeben und hat mehrere Mordfälle aus den 1990er Jahren noch einmal untersuchen lassen von Wissenschaftlern. Und daraufhin wurden 9 Tote nachgemeldet für die Statistik über die Todesopfer rechter Gewalt in Deutschland. Und das war ein sehr wichtiger Schritt. Er zeigt nämlich, dass es möglich ist, die Perspektive von Wissenschaft und Zivilgesellschaft einzubeziehen. Und insbesondere eben auch die Sicht der Angehörigen der Opfer, die ja gerade, wenn wir an die NSU-Ermittlungen denken, oft so schmerzlich missachtet wird.
Lena Kampf arbeitet für den Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung und hat sich die Gutachten zum Amoklauf von München vor einem Jahr angeschaut. Diese gehen jetzt davon aus, dass es eine politisch motivierte Tat war.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir sprechen über Superheldinnen heute. Mhm. Man kann ja nicht sagen, dass es nicht viele Superheldinnen gibt auf dieser Welt. Tomb Raider in Computerspielen, ne?
Genau, und Film.
Ja, genau. Wie heißt sie aus Tomb Raider nochmal? Ich spiele das immer. Wie heißt sie nochmal? Lara Croft, natürlich. Ja. Dann gibt es also verschiedene, ne? Aber es gibt auch für weibliche Superheldinnen gibt es Brustpanzer. Ganz oft. Und die sind angepasst an die Anatomie der weiblichen Brust. Und das ist gar nicht so eine gute Idee, Verena, ne?
Ja, das Magazin Quartz hat sich damit beschäftigt und heute ein sehr schönes Video veröffentlicht, das untersucht, welche Folgen ein solcher Brustpanzer denn hätte im Kampf, wo man das Dekolleté so schön sehen kann. Mhm. Ne? Und danach wäre es mit den meisten Heldinnen wie Xena oder Wonder Woman ganz schnell vorbei gewesen, wenn die einen Schlag vor diesen Panzer kriegen.
Wieso? Dieser Panzer schützt doch eigentlich den Brustkorb und die Körperform.
Würde man denken, ne? Weil das alles dann mit Metall irgendwie abgedeckt ist. Aber im Video wird schön erklärt, dass so eine Rüstung, also ein Panzer, extra im Bereich der Brust früher extra vorgewölbt war und auch so bis relativ oben zum Hals ging, um den Schlag einer Waffe vom Brustbein möglichst fernzuhalten. Mhm. Deshalb trugen die Ritter darunter dann auch immer noch so Hemden und vielleicht noch einen Mantel, damit einfach dieser Schutz möglichst dick war. Und der Brustpanzer der Superheldinnen, der das Dekolleté so schön eben zur Geltung bringt, der macht genau das Gegenteil. Der liegt eng auf der Brust und lässt das Brustbein aber eigentlich fast frei. Und bei einem Schlag dann in diese Region mit einer Waffe, muss jetzt gar nicht irgendwie zugestochen sein, würde eigentlich alle Kraft genau auf das Brustbein gelenkt durch diesen Panzer. Und dann würde das Brustbein brechen und sicherlich das Herz verletzen.
Also kann man zusammenfassen, eine ziemlich ungünstige Kleidung für einen Kampf.
Ja, und Quartz hat sich auch ein bisschen damit beschäftigt, ob es irgendwelche historischen Vorbilder für weibliche Brustpanzer gab, aber da findet man nichts. Die sind dann wohl eher in der Fantasie von Hollywood-Regisseuren bzw. Comiczeichnern entsprungen. Aber jetzt stelle ich dir eine kleine Frage. Ja. Es gibt eine Serie, da trägt eine Frau wirklich einen vernünftigen Panzer und kann damit kämpfen. Und hast du eine Idee, welche Serie das vielleicht sein könnte?
Superwoman. Gibt's das?
Nein, eine, die du auch, glaube ich, kennst und guckst.
Jessica Jones?
Nein.
Was gucke ich denn noch?
Es ist keine, wo eine Hauptrolle eine Superheldin ist, sondern einfach eine Serie, in der Menschen kämpfen. Kämpfen!
Game of Thrones?
Ja, genau. Da ist Brienne of Tarth. Die trägt tatsächlich so eine richtige Rüstung, wo nicht irgendwelche Dekolletés freiliegen. Und die kann im Kampf gut bestehen.
Okay. Sieht aber manchmal auch besser aus, wenn die so ganz eng sind.
Findest du?
Find schon.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Schmutz und Fake News im Wahlkampf, was sich bei uns hier in Deutschland in Grenzen gehalten hat, das wird bei unseren Nachbarn im Süden jetzt tatsächlich zum Problem. In Österreich, da wird in gut einer Woche am 15. Oktober der Nationalrat neu gewählt. Und im österreichischen Wahlkampf, da geht es gerade so richtig ab. Schmutzkampagnen, Fake News in den sozialen Medien. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Stefan Oschwart in Wien. Es geht im Kern um gefälschte Facebook-Seiten, Fake News-Facebook-Seiten und um die Sozialdemokraten, die sie irgendwie finanziert haben sollen, richtig?
Genau, es geht um mindestens zwei, eher drei Seiten. Die eine heißt Die Wahrheit über Sebastian Kurz. Dann gibt es auch eine, die heißt Die Wahrheit über Christian Kern, den Bundeskanzler, ein Sozialdemokrat. Und dann gibt es noch eine Sebastian Kurz Fanpage, aber die ist so populistisch gestaltet, dass sich echte Sebastian Kurz Fans eher abwenden würden. Und das war wohl auch die Intention. Mittlerweile sind diese Seiten allerdings offline.
Wie ist diese ganze Schmutzkampagne aufgeflogen?
Durch Presseberichte, mehrere Zeitungen hatten am Wochenende darüber berichtet und es kommt jeden Tag eine neue Geschichte raus, es kommen neue Einzelheiten raus. Also ich versuche mal das Tableau ein bisschen auszubreiten. Also die SPÖ, also die regierende sozialdemokratische Partei, hat einen israelischen Politikberater und Spezialisten für Dirty Campaigning namens Tal Silberstein verpflichtet. Und der hatte so ein Kampagnenteam um sich herum geschart. Nun wurde Tal Silberstein im August allerdings in Israel wegen Verdachts auf Geldwäsche und Korruption vorübergehend verhaftet. Dann hat die SPÖ die Reißleine gezogen, hat gesagt, wir haben nichts mehr mit dem zu tun. All das scheint jetzt dann doch nicht zu stimmen. Seine Eingreiftruppe sozusagen in Österreich, die soll wohl weitergemacht haben. Und nun gibt es eben die Informationen über diese Facebook-Seiten. Eine Seite, die Wahrheit über Sebastian Kurz, die hat auch wirklich antisemitische Klischees bedient und den Sebastian Kurz als Marionette des jüdischen Multimilliardärs Soros bezeichnet und dergleichen mehr.
So, und das Ganze finanziert von irgendwie über Umwegen von der SPÖ. Wer profitiert denn jetzt von diesen Enthüllungen? Wer ist der lachende Dritte?
Es gibt wahrscheinlich nicht nur lachende Dritte, sondern zweite, dritte, vierte und fünfte. Aber ganz sicher ist, dass natürlich der konservative Kanzlerkandidat und derzeitige Außenminister Sebastian Kurz davon massiv profitieren wird. Die SPÖ vermutet auch, dass die Durchstechereien an die Presse eher aus dem ÖVP, also dem konservativen Lager, kommen. In der Tat gibt es da auch so ein paar Ungereimtheiten, denn es gibt durchaus personelle Verbindungen aus diesem Silberstein-Team zur ÖVP. Also da wird sicher noch einiges an Enthüllungen kommen in den nächsten Tagen. Profitieren wird natürlich auch der lachende Dritte, die FPÖ, die rechtspopulistische Partei, wenn zwei sich streiten sozusagen, also die beiden großen Parteien, Konservative und SPÖ, dann freut sich immer der Dritte.
Ich habe heute schon gelesen, wahrscheinlich wird jetzt der nächste Kanzler Kurz heißen in Österreich. Wie geht es für die Sozialdemokraten weiter? Welche Konsequenzen ziehen die aus den Enthüllungen? Weil gewinnen werden sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr die Wahlen, oder?
Ja, der Wahlkämpfer Christian Kern, der Bundeskanzler, der versucht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Man hat eine interne Taskforce eingerichtet, die arbeitet auf Hochdruck, das kann man schon sagen. Aber viele Beobachter hier sagen auch, wieso eigentlich nur eine interne Taskforce? Da müsste eigentlich ein externer und mal richtig den ganzen Laden unter die Lupe nehmen. Also man versucht irgendwie Wahlkampf zu machen, aber man hört schon sehr deutlich das Rumoren in den eigenen Reihen. Das ist natürlich zwei Wochen vor dem Wahltag alles andere als günstig, so eine Affäre zu haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer profitiert von dieser ganzen Geschichte. Also ich bin gespannt auf die Enthüllungen, die da noch kommen.
Schmutziger Wahlkampf in Österreich. Infos waren das aus Wien von Stefan Oschwart in Deutschlandfunk Nova. Und das war die Redaktionskonferenz an diesem Mittwochabend. Ralf Günther und Verena von Keitz sind raus. Bye-bye. Tschö.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.